erzählt. Und jetzt, ja. Wo wir herkommen, unsere geistliche Herkunft, wie wir zum Glauben gekommen sind und wie wir Gottes Segen in unserem Leben erlebt haben. In der zweiten Etappe ging es darum, was uns ausmacht. Nach dem Motto, dein Lied ist mein Lied, haben wir die Lieder der anderen entdeckt. Und ich habe gehört, der letzte Sonntag soll sehr schön gewesen sein mit vielen ganz unterschiedlichen Liedern. Und jetzt im März soll es darum gehen, wofür unser Herz brennt. Unser Glaube ist unser Schatz. Und dazu wollen wir in Kleingruppen und in den Teams, im Leitertreffen hatten wir das schon gemacht, die Leidenschaft der anderen entdecken. Uns alle treibt ja was an. Die Frage ist, was motiviert uns eigentlich, Jesus zu dienen, Jesus nachzufolgen? Es ist wichtig, dass wir uns über unsere eigene Motivation immer wieder mal im Klaren werden. Warum mache ich das eigentlich? Warum lebe ich mit Jesus? Warum mache ich einen Dienst in der Gemeinde? Warum gehe ich in eine Kleingruppe? Warum leite ich eine Kleingruppe? Und wir lernen uns besser kennen und verstehen, wenn wir uns auch darüber austauschen in Kleingruppen, weshalb wir was machen. Das ist wichtig, wenn wir die Beweggründe und die Motive der anderen kennen. Und schließlich ist es auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir zusammen eine gemeinsame Motivation haben. Etwas Gemeinsames, was uns bewegt, was uns antreibt, eine gemeinsame Leidenschaft. Und darum soll es gehen in dieser Entdeckungsreise. Um die Leidenschaft, um das, was uns antreibt. Oder, wie es hier auch heißt, um das Feuer im Herzen. Sprecht in den Kleingruppen und in den Teams in diesem Monat über diese Fragen. Tauscht euch aus, was leitet euch? Welches Feuer brennt in euch? Und auch ganz ehrlich, wo ist ein Feuer erloschen oder wo ist die Flamme klein geworden? Und dann tauscht euch darüber aus, wie kann das Feuer neu entfacht werden? Was motiviert dich, mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen? Warum glaubst du eigentlich an Jesus? Jemand hat einmal auf diese Frage geantwortet, weil ich nicht in diese blöde Hölle will. Das klingt jetzt so, als wäre das die schlechtere von zwei schlechten Alternativen. Leidenschaft für Jesus sieht anders aus, finde ich. Eine Begegnung mit Jesus, die soll was auslösen in unserem Herzen, soll uns motivieren, unser Herz berühren, eine Leidenschaft wecken. Wofür brennt dein Herz? Brennt es für Jesus? Brennt es noch für Jesus oder ist es erloschen? Und wie kann diese Freude an Jesus, diese Leidenschaft neu entfacht werden? Darum soll es heute in dieser Predigt gehen und auch in diesem Monat. Und dazu möchte ich, Michael hat schon angedeutet, mit euch eine Geschichte aus der Ostergeschichte betrachten. Mit dem Tod von Jesus ist für die Jünger das Feuer ausgegangen. Sie waren ja begeistert von Jesus und ich kann mir das gut vorstellen, wenn man 3 Jahre mit Jesus so unterwegs ist, was sie alles erlebt haben, dass sie Feuer und Flamme waren für diesen Jesus. Aber ich glaube, am meisten hat sie seine Liebe berührt, wie er sie angenommen hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und dann war das Feuer erloschen, weil Jesus anders reagiert hat, als sie erwartet hatten. Sie glaubten bis zuletzt, er würde sich wehren, als er verhaftet wurde. Und dann, glaube ich, rechneten sie wirklich bis zum letzten Moment, als er schon am Kreuz hing, dass irgendwo jetzt nochmal aus dem Himmel himmlische Heerscharen ankommen und er vom Kreuz runtersteigt und alles ganz anders wird. Bis zuletzt hatten sie das gehofft und geglaubt und dann kam es anders. Jesus stieg nicht vom Kreuz, er ist gestorben und damit starb auch das Feuer in ihren Herzen. Weil er anders war, anders reagiert hat, als sie es gedacht hatten. Kennst du das auch? Dass Jesus in deinem Leben anders reagiert hat, als du das gedacht hattest und erwartet hattest? Vielleicht hast du intensiv für etwas gebetet und es ist halt nichts passiert. Oder, das haben auch schon viele erlebt, du betest um Heilung und es passiert nichts. Oder du hast geglaubt, wenn ich das oder das tue, wenn ich mich so und so verhalte, dann wird die Beziehung zu Jesus intensiver, dann ändert sich was und es hat sich nichts geändert, weil Jesus anders reagiert hat. Ich denke, wir alle kennen solche Erfahrungen, dass Jesus anders reagiert, als wir das erwarten. Und das dämpft dann das Feuer in uns, die Leidenschaft. Und manchmal geht es auch aus. Kann auch sein, dass es langsam ausgeht, das Feuer. Das kennt ihr vielleicht auch, ohne dass wir es groß bemerken. Die Beziehung zu Jesus wird Routine und irgendwann geht das Feuer aus. Und jetzt lesen wir in dieser Geschichte, dass 2 dieser Jünger, wo das Feuer ausgegangen ist, sich auch noch zurückgezogen haben. Das ist äußerst gefährlich, wenn man dann sich noch zurückzieht aus der Gruppe. Sie verließen die anderen Jünger, heißt es, und sie gingen von Jerusalem nach Emmaus. Vermutlich haben sie dort gewohnt, war ihr Wohnhaus, ihr Heimatort. Ihr kennt die Geschichte ja. Und am Ende der Geschichte, als sie Jesus dann erkannten, liefen sie noch in der einbrechenden Nacht zurück nach Jerusalem. 2 Stunden Marathon, und nicht Marathon, aber Dauerlauf, um wieder bei den anderen zu sein. Das zeigt doch, da war ihr Platz, nicht in Emmaus, sondern da bei den anderen. Da war ihr Platz, da mussten sie sofort wieder hin, als sie Jesus erkannt hatten. Als das Feuer aus war, zogen sie sich zurück. Und leider erleben wir das auch immer wieder in der Gemeinde, dass Leute, die mal begeistert dabei waren, sich dann nach und nach zurückziehen. Manche so nach und nach, so in dem Tempo, wie das Feuer in ihren Herzen nachlässt, so ziehen sie sich langsam zurück. Andere sind auf einmal nicht mehr da, man fragt sich, wo sind sie hingekommen? Rückzug ist eine gefährliche Reaktion. Wenn wir von Jesus enttäuscht sind oder auch wenn wir von Gemeindegliedern enttäuscht sind, wenn irgendwas passiert ist, was uns verletzt hat, das ist äußerst gefährlich, wenn wir uns dann zurückziehen. Das ist so wie beim Grillen, wenn eine Grillkohle aus der Mitte so langsam an den Rand rückt, dann wird sie kalt. Und wenn man sie dann auch wegnimmt, dann geht sie ganz aus. Eigentlich müssen diese Grillkohlen, ich denke, die Grillleute wissen das, wenn die am Außen sind, die muss man immer wieder mal in die Mitte reinlegen, damit sie wieder richtig anfangen zu glühen. Und so müsste es eigentlich sein, wenn in uns das Feuer nachlässt, dass wir in die Mitte gehen, da wo es richtig glüht, zu den anderen. Und daher möchte ich euch ermutigen, wir brauchen einander. Sprecht in den Kleingruppen in den nächsten Wochen ehrlich darüber, wenn euer Feuer erloschen ist oder was eure Leidenschaft ist, wenn es schwach geworden ist. Die Gemeinschaft der anderen, die Kleingruppe vor allem, das sollte so ein glühender Kohlehaufen sein. Ermutigt euch gegenseitig, betet füreinander, tauscht euch darüber aus, wie das Feuer wieder entfacht werden kann. In dieser Geschichte war es so, dass Jesus den beiden nachgegangen ist. Das finde ich großartig. Der lässt ihn nicht einfach ziehen, sondern er geht den beiden nach. Und Lukas berichtet das so in Lukas 24. Während sie noch auf dem Weg redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Ich finde das faszinierend, diese Geschichte. Jesus läuft da mit und die können ihn nicht erkennen. Warum war das so, habe ich überlegt. Warum hat sich Jesus nicht sofort zu erkennen gegeben? Die hätten sich 2 Stunden nach Emmaus und die 2 Stunden zurück sparen können. Warum hat sich Jesus nicht sofort offenbart? Ich habe überlegt, was hätte gefehlt, wenn er sich sofort offenbart hätte, wenn sie ihn gleich erkannt hätten? Was hätte in dieser Geschichte gefehlt? Ich glaube, sie hätten ihren Frust und ihre Enttäuschung nicht ausgesprochen. Und das war Jesus offenbar wichtig, dass sie das aussprechen, dass sie ihren Frust und ihre Enttäuschung alles erstmal raushauen. Und Jesus nahm sich Zeit und hörte ihnen ganz geduldig zu. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester ließen die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Und Jesus hört sich das alles geduldig an, obwohl er genau weiß, was passiert ist. Er war ja dabei. Das musste wohl so sein, dass die erstmal ihr Herz so richtig ausschütten, bevor es neu entzündet werden kann. Es muss erstmal alles raus, damit das Herz neu Feuer fangen kann. Mir ist es in den letzten Jahren auch wichtig geworden. Und ich mache das auch so wie diese beiden Jünger. Ich erzähle Jesus einfach alles, was mich so beschäftigt. Meine Gedanken, was mir so durch den Kopf geht, meine Sehnsüchte, meine Wünsche, mein Ärger, mein Frust, Enttäuschungen. Meine Fragen, warum was so ist, wie es ist und nicht anders. Warum sich Dinge nicht ändern. Ich sage ihm einfach alles über mich, was ich über mich denke, was ich über andere denke, wie ich Situationen sehe und beurteile. Menschen, die schwierig sind, mit denen ich Schwierigkeiten habe, die mit mir Schwierigkeiten haben. Über die beiden Gemeinden, Biebertal, Heuchelheim, über den HGV, alles, was so ansteht. Und das tut so gut, das einfach mal alles rauszuhauen und rauszusprechen. Und das muss sein. Und ich weiß, dass Jesus zuhört und das ist so gut. Und dann passiert etwas, was auch in dieser Geschichte passiert ist, nämlich Jesus korrigiert meine Sicht. Er gibt mir neue Gedanken. Wenn ich alles ausgesprochen habe oder schon währenddessen, gibt er mir neue Gedanken. So wie damals, dass er gesagt hat, was seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Christus das alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärt ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Es heißt, die Herzen der beiden waren schwerfällig und träge, sagt Jesus wörtlich. Sie waren träge und festgefahren in ihrem Denken. Und das musste erstmal aufgebrochen werden. Und das fängt damit an, dass man es ausspricht, dann kommt Bewegung rein, dann bricht was auf. Ich kenne das sehr gut, ich muss die Dinge wirklich aussprechen. Und dann erlebe ich, wie Jesus mir eine neue Sicht gibt. Und Jesus gab denen eine neue Sicht für das, was geschehen ist, indem er ihnen die Heiligen Schriften erklärt hat. Die beiden Jünger hatten also eine eingegrenzte Sicht, eine festgefahrene Sicht von den Dingen, was sie erlebt hatten. Das mussten sie aussprechen. Und jetzt nahm Jesus Worte aus der Bibel und erklärte anhand der Bibel das, was da geschehen ist. Und dadurch bekamen sie eine neue Sicht durch die Bibel. Sie sahen all diese frustrierenden Ereignisse jetzt auf einmal aus der Sicht der Bibel und nicht mehr mit ihrem begrenzten Horizont. Und genau das brauchen wir, dass unser Erleben, das, was wir erleben, was wir wahrnehmen, was uns bedrückt, dass wir das aus der Sicht der Bibel sehen. Gerade wenn wir uns um unsere Gedanken drehen, um unseren Ärger, unseren Frust, unsere Enttäuschungen und Fragen, dann muss uns Jesus anhand der Bibel eine neue Sicht auf diese Dinge geben. Und dann erlebe ich das so wie die beiden da auch, wenn ich mit Jesus rede und alles so ausspreche, dass er mir auf einmal Bibelworte in den Sinn gibt. Manchmal sind es ganz kurze Bibelworte, wie zum Beispiel, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Okay, danke Jesus. Das ist jetzt die Ansage, Barmherzigkeit. Kürzlich, vor anderthalb Wochen etwa, war es so, da hatte meine Gedanken auf die Bergpredigt gelenkt. Da dachte ich, okay, lese ich mal die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, am Stück gelesen. Und auf einmal sind dabei Fragen beantwortet worden. Ein anderes Mal redet er direkt durch seinen Geist zu mir. Das erlebe ich auch. Im Grunde erlebe ich das, was die beiden da auch erlebt haben. Jesus redet mit mir und korrigiert meine Sicht durch Gedanken aus seinem Wort oder unmittelbar durch seinen Geist. Und dadurch sehe ich Dinge, die mich beschäftigen, plötzlich in einem anderen Licht. Damals waren das natürlich grundlegende Dinge, Kreuz, Erlösung, Auferstehung. Für mich sind das so die kleinen und großen Fragen des Alltags und des Dienstes. Und ich brauche immer wieder diese Zeiten mit ihm und das mehrmals in der Woche. Und dabei passiert auch das, was die Jünger damals erlebt hatten, nämlich, dass das Herz anfängt zu brennen. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Und hier finden wir einen Hinweis, wie unsere Herzen wieder anfangen können zu brennen. Indem Jesus mit uns redet. Indem wir ihn zu uns reden lassen, indem wir uns ihm aussetzen. Indem wir erstmal alles raushauen, was uns so beschäftigt und einfach mal Stille halten und hören, was er uns dann zu sagen hat. Und ich merke, das braucht Zeit. Die waren damals 2 Stunden unterwegs. Das kann man nicht mal so schnell morgens bei einer Losung haben. Das braucht Zeit. Wenn ich neue Leidenschaft für Jesus brauche, neue Motivation für meinen Dienst, dann brauche ich Zeit zum Beten. Zeit zum Reden mit Jesus. Zum Hören auf ihn. Still werden. Zum Lesen in der Bibel. Und ich merke, wie das dann mein Denken und auch mein Herz verändert. Kürzlich war es so, da habe ich im Gebet so für 2 ganz konkrete Sachen gebetet auch, Herausforderungen in meinem Dienst. Und plötzlich hat er mir zwei tolle Gedanken gegeben. Habe ich sofort aufgeschrieben. Ich dachte, wie genial ist das denn? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und ich habe gemerkt, es passt. Und sowas finde ich so begeisternd und weckt eine neue Leidenschaft. Ich sage, klasse Jesus, wie toll bist du doch. Ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, du weißt das viel besser und du gibst mir diese Ideen. Das war von ihm. Und so entsteht Leidenschaft und Freude für Jesus. Und bei manchen Gedanken, die er mir gibt, auf die er mich stößt, dann fängt es an, im Herz zu brennen. Dann wächst so eine Freude an Jesus. Die Herzen der beiden Jünger fingen an zu brennen, als Jesus mit ihnen geredet hatte, als er ihnen ihre Situation aus der Sicht der Bibel erklärt hatte. Beides brauchen wir auch, wenn unsere Herzen wieder brennen wollen. Wir brauchen das Gespräch mit Jesus, die Zeit mit ihm, und wir brauchen das Hören auf seine Worte und das unmittelbare Reden durch seinen Geist. Beides brauchen wir. Doch dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Und da muss jeder so seinen Weg finden, wie er das macht. Für die einen ist das ein Gebetsspaziergang. Andere haben andere Methoden entwickelt und ich würde gerne mit euch darüber auch ins Gespräch kommen. Im Herbst dachte ich so, könnten wir mal so ein Seminar anbieten, Form des geistlichen Lebens. Wie kann ich meine Beziehung mit Jesus ganz praktisch leben und gestalten? Aber damit war die Geschichte jetzt noch nicht fertig. Jesus hätte sich jetzt am Ortseingang von Emmaus zu erkennen gegeben. Ich bin's, der die ganze Zeit mit euch geredet hat. Schönen Abend noch, wir sehen uns morgen bei den anderen in Jerusalem. Hätte so sein können. In den Herzen brannte es schon bei den Jüngern, aber da fehlte noch was ganz Entscheidendes. Die Geschichte kann noch nicht fertig sein, denn Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Jetzt war die Sache komplett. Jetzt war es rund. Jetzt war alles da. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Aber ich glaube, er hatte den tiefen Wunsch, jetzt weiter bei ihnen zu sein und noch tiefere Gemeinschaft mit ihnen zu haben, mit ihnen zu essen. Weil Essen im Orient was ganz Besonderes ist. Es ist eine besondere Art von Gemeinschaft beim Essen. Ausdruck für intensive Beziehung. Das hat er ja immer gemacht, Jesus. Hat viel mit Leuten gegessen und dadurch Beziehung mit ihnen gelebt, Gemeinschaft gelebt. Und die Jünger, die haben ihn ja auch nicht aus Pflichtgefühl eingeladen. Jetzt müssen wir den irgendwie noch zum Essen einladen. Da können wir nicht einfach so stehen lassen. Sondern das war ihnen auch ein ganz tiefes Bedürfnis, jetzt mit diesem interessanten Menschen noch Zeit zu verbringen, noch Gemeinschaft zu haben, einfach zusammen zu essen. Also der Wunsch nach Gemeinschaft war auf beiden Seiten. Warum war das Essen wohl der Höhepunkt dieser Geschichte? Warum hat es nicht gereicht, dass die das erklärt bekamen? Warum musste da noch das Essen dazukommen? Und ich habe überlegt, was ist der Unterschied zwischen der Bibelstunde auf dem Weg und dem gemeinsamen Essen im Haus? Ich glaube, bei der Bibelstunde auf dem Weg, da ging es um Informationen, um Wissen. Und beim Essen, da ging es um Beziehung. Im wahrsten Sinne des Wortes, um genießen, Beziehung genießen. Das war beim Essen. Da ging es nicht mehr um Information, sondern einfach um Zusammensein. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, zu was ich mit Jesus Gemeinschaft habe. Geht es mir um Information, um Bibelwissen, um Fragen und Probleme? Das ist wichtig. Ja? Suche ich Antworten für meine Fragen? Oder geht es mir nur noch um Jesus und die Beziehung? Völlig zweckfrei, einfach nur mit ihm zusammen zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ja wie mit guten Freunden. Mit guten Freunden will ich doch zusammen sein, einfach weil ich sie mag. Nicht, weil ich irgendwelche Informationen von ihnen will. Dann mache ich ein Arbeitsessen mit jemandem. Aber mit guten Freunden zusammen feiern und zusammen essen, macht ihr doch auch nicht, um jetzt die neuesten Informationen aus denen rauszuleiern. Sondern einfach, um miteinander Zeit zu haben und die Zeit, die Gemeinschaft zu genießen, das Essen und einfach die Gemeinschaft. Und das will Jesus auch. Er will, dass wir mit ihm zusammen sind, um seiner selbst willen und nicht um irgendwelche Informationen und Probleme zu lösen. Ohne Nutzen, sondern einfach mit ihm zusammen sein. Einfach so, die Stille genießen, die Zeit mit ihm. Mir ist das letztes Jahr in einer Gebetszeit deutlich geworden, dass er mir gesagt hat, ich will dich als Person und nicht in deiner Rolle als Pastor. Ich habe dich als Mensch erlöst und nicht als Pastor, dass du mir als Pastor dienst. Ich will nicht deinen Dienst, sondern ich will dich. Ist mir ganz deutlich geworden. Darum geht es letztlich. Ich bin kein Funktionär, sondern ich bin ein Mensch, den er erlöst hat. Und den will er bei sich haben. Es geht um Jesus. Und das ist der Unterschied. Und deswegen braucht es eben diese Zeit noch beim Essen. Und Jesus brach dann das Brot, so wie sie es kannten. Und plötzlich hat sich da was gedreht. Aus dem Gast wurde der Gastgeber. Er hat plötzlich die Gastgeberrolle übernommen in dieser Geschichte. Und plötzlich waren sie seine Gäste, obwohl es ja bei ihnen zu Hause war. Und da erkannten sie ihn. Und wir alle wissen ja aus der Bibel, dieses Wort erkennen meint mehr als erkennen mit dem Verstand, sondern das meint ein ganz tiefes Erkennen im Sinne von Beziehung, von Gemeinschaft. Und das geschah in diesem Moment, als sie zusammen gegessen hatten. Und dazu lädt uns jetzt Jesus auch ein, an seinen Tisch, wenn wir an seinen Tisch kommen und das Abendmahl mit ihm feiern. Da geht es auch nur noch um uns und um ihn und nicht um irgendwelche Fragen und Probleme, sondern einfach nur noch um Gemeinschaft. Dazu sind wir gleich eingeladen, diese ganz besondere Art der Beziehung mit ihm zu genießen. Und zuvor singen wir das Lied, Du bist ein wunderbarer Hirt.